Diese Ausgabe von Headlock, der Pro Wrestling Podcast, wird euch präsentiert von WWE 2K24, dem neuen Wrestling Game von 2K Games. WWE 2K24 erscheint am 8. März 2024 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X und S. Vorbesteller der Deluxe Edition und der 40 Jahre WrestleMania Edition können natürlich auch schon 3 Tage früher loslegen und sind dann schon am 5. März am Start. Ein ganz großes Feature natürlich. Wir sind im Jubiläumsjahr von WrestleMania. Ist hier natürlich der Showcase-Modus, der sich ebenfalls ja diesem großen Anlass widmet. 40 Years of WrestleMania. 21 Matches kann man da noch einmal nachspielen. Und Kai, da frage ich dich mal, was ist denn das Match, was dir hier ja am meisten ins Auge springt? Wo freust du dich am meisten drauf, das nachzuspielen?
Also worauf ich natürlich super Bock habe, gerade auch, weil du ja immer diese Videosequenzen da drin hast, dieses Schneiden zwischen Gameplay und dann Video sehen. Ich habe super Bock auf Taker gegen Michaels von WrestleMania 25, weil überragendes Match gewesen. Hätte auch da Main Event sein können, meiner Meinung nach übrigens.
Vielleicht sogar sein müssen, ja.
Ja, stimmt. An einem Abend. Was ich auch eben ganz interessant finde, da ist sogar das Firefly Funhouse Match drin von WrestleMania 36, also von der ersten Corona-Mania. Und da bin ich mal gespannt, wie die das umsetzen, weil da war ja wirklich viel Gimmick, viel Show, weniger Catch. Also mal gucken, wie sie es machen. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Oder ob man da so mit Quicktime-Events arbeitet, keine Ahnung. Aber auch schön, dass ein Bray Wyatt-Match drin ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und was natürlich nicht fehlen darf, weniger meine Zeit, aber es wird ja immer gehypt als die Best WrestleMania. Ich bin halt sehr gespannt dann auch, hier Steve Austin gegen The Rock zu spielen von WrestleMania 17.
Jetzt hast du gleich hier 3 am Stück genannt. Ich grab da natürlich noch so ein bisschen in der Historie. Also ein Match, was ich ja immer geliebt habe ohne Ende, ist natürlich das Match zwischen Bret Hart und Rowdy Roddy Piper von WrestleMania 8. Unglaubliches Match zwischen den beiden. Das, ich gehe mal so weit, beste Match von Roddy Piper, aber auch ein Match, was Bret Hart damals unglaublich geelevated hat. Wir haben das Leiter-Match zwischen Razor Ramon und Shawn Michaels, auch das natürlich was absolut Legendäres. Und du hast es gesagt, natürlich dieses Überblenden von Gameplay-Aufgaben, von Gameplay-Action hin zu den Originalaufnahmen, das macht es da natürlich auch nochmal ganz besonders. Dazwischen noch schöne Einspieler, die Atmosphäre bringen. Also ich freue mich da drauf. Und der Showcase-Modus in diesem Jahr natürlich dann nochmal ein bisschen feierlicher. Und ja, Kai, damit würde ich sagen, können wir dann auch hier loslegen mit unserem Review-Podcast zu WWE Elimination Chamber 2024 No Escape. Ab geht's.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit jetzt nochmal ganz offiziell hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 599 und der Review zu WWE Elimination Chamber 2024, auch bekannt als No Escape. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Oder besser gesagt, wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntagvormittag hier. Wir haben gestern uns die Show gemeinsam mit ganz vielen Menschen im Livestream angeschaut. Es gab das Live-Watch-Together. Und da muss ich noch mal gerade sagen, Dankeschön, alle dabei waren. Es hat riesig viel Spaß gemacht, oder?
Ja, also war wirklich geil. Das Witzige war ja auch, wir hatten ja bei Saudi Mania diesen 100-Leute-Peak im Stream. Und dann hast du ja auch deine Freundin gefragt, ja, was glaubst du, was wir dieses Mal schaffen? Und sie hat ja getippt 120. Und ich bin ehrlich, ich habe den Tipp so für ein bisschen auch zu doll gehalten, ne? Weil, keine Ahnung, ne? Es ist ja dann so im Stream und dann, also, ne, dann muss man das auch ein bisschen so mit Synchronisieren arbeiten. Aber wir waren ja bei über 130 Leuten. Das war super geil. Der Chat entspannt. Man hat sich ausgetauscht, das Ding zusammen geguckt. Also, ich würde mit Kusshand mehr Pay-Per-Views, Premium-Live-Events nehmen, die zu so einer guten Zeit sind. Weil ich hätte gar kein Problem, das häufiger zu machen, weil es wirklich heftig Bock macht. Also deswegen, ich freue mich auch super auf Backlash jetzt. Oder auch unter diesen Umständen dann aufs nächste Saudi-Event, weil es zeitlich natürlich sehr gut gelegen ist. Also wirklich, das macht super viel Spaß.
Ja, es wurden Fragen beantwortet, es wurde Quatsch erzählt, es wurde, ihr habt die Katze, meine Katze gesehen, die wurde zwischendurch ins Bild gehalten und all solche Geschichten. Wir haben auch ein bisschen kommentiert natürlich, wir haben auch ein bisschen analysiert dabei, aber wir haben vor allem alle gemeinsam eine richtig gute Zeit gehabt und das fand ich richtig toll. Also wie gesagt, über 130 Leute hätte ich nicht erwartet. Dankeschön an alle, die dabei waren. Und für alle, die noch nicht dabei gewesen sind, ihr könnt es euch noch auf dem YouTube-Kanal anschauen. Da werde ich die Tage auch noch die Timestamps dann irgendwie versuchen reinzusetzen. Wir haben es diesmal relativ leicht aufgrund der Elimination Chamber Matches. Da kann man relativ easy quasi in die Matches reinkommen, weil wir da die Countdowns runtergezählt haben. Also von daher, da könnt ihr dann relativ gut synken quasi. Das ist deutlich einfacher als bei anderen Live-Events, weil er dann auch auf der die Live-Übertragung ein bisschen variiert von dem, was dann quasi später dann als Live-Schnitt online geht. Deswegen ist das nicht ganz so einfach. Live ist dann sowieso besser, wenn man da dabei ist. Hast du das auch übrigens auch gelesen, weil wir gestern noch beim Live kommentieren quasi uns gewundert haben, weshalb ich glaube beim Match zwischen dem Judgment Day und Tyler Bate und Pete Dunne, dass es da die Schwarzblende gegeben hat, weißt du noch?
Weil Dominik der Stinkefinger gezeigt wurde von ganz vielen Leuten.
Und weil die Dom is a Wanker und sowas gebrüllt haben. Und wir so, oh nein, da ist schon wieder ein Bildausfall. Ja. Naja, ist halt Australien. Fand ich ganz, ganz witzig. Naja, aber damit kommen wir dann jetzt ja auch quasi zur Analyse zu der eingehenden Geschichte hier, was wir denn bei Elimination Chamber alles an Entwicklungen und auch an ja, Matches gesehen haben. Natürlich, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, wenn ihr noch mehr Headlock in eurem Leben braucht, dann schaut gerne auf Patreon, auf Steady oder auch bei YouTube in den Kanalmitgliedschaften vorbei. Mittlerweile haben wir ein Archiv von, ich glaube, fernab der 800 Podcasts oder sonst irgendwas. Also ich sehe das auch, wir haben einige, die dann so durch den Katalog gehen auf Patreon und Steady, da ist der ja komplett, bei YouTube ist er noch nicht komplett, da muss ich noch nacharbeiten. Aber das ist halt schon irre, ne? Ich sehe dann, wie Leute das liken und auf einmal so Helden aus der zweiten Reihe, Ausgabe 5 oder so, und da hast du halt dann 60 oder sonst irgendwas, ne? Oder die hören sich dann alte Reviews noch an und allen möglichen anderen Krempel. Das ist schon krass, was da mittlerweile an Content einfach hintersteckt. Fast schon das Headlock Network, wenn man ehrlich ist.
Ja, ist wirklich so.
Demnächst auch auf Netflix.
Ruft einfach an. Kriegen wir hin.
Ja, machen wir alles. Ja, und nächste Woche dann natürlich auch wieder das Magazin wieder am Start. Und da haben wir dann auch noch das Year One zu Drew McIntyre. Und nächste Woche sprechen wir über die Geschichte der Rhodes-Familie hier im Wochenend-Podcast. Auch das mal ganz schön, auch so ein bisschen diese Hintergrundstory von Finishing the Story dann zu beleuchten. Ja, Kai, dann steigen wir ein. Wir reisen nach Australien, nach Perth. Schönes Umfeld, was man da gehabt hat, oder? Also eine schöne Arena, schöne Stimmung auch, schöne Lichtstimmung vor allem. Wir sind hier im Optus Stadium vor über 52.000 Zuschauern. Wie hat es dir erstmal visuell alles gefallen?
Also visuell wirklich sehr stark. Also natürlich, du hast irgendwo gesehen, da waren auch noch ein paar leere Plätze auf den Rängen und sowas alles, ne? Aber unabhängig davon, also gerade diese Shots, wenn dann auch, also ging ja die Sonne so ungefähr unter, hat ja gestartet, Ortszeit 18, also 6 Uhr, also 18 Uhr, und Sonnenuntergang war so 19 Uhr, also eine Stunde danach. Beim ersten Match war es noch ziemlich hell, du hast auch noch gemerkt, wie es dunkler wird, und dann gerade diese Shots übers Arena-Dach weg, wo du dann auch die Skyline gesehen hast. Also das war schon verdammt geil, so dieser ganze Look mit dem Sonnenuntergang, wenn du dann die Arena gesehen hast, also das war wirklich... Auch da wieder Production Value, diese CGI, keine Ahnung was, nehme ich jetzt mal raus. Aber sonst, also Production Value wirklich heftig und viele geile Kamerashots, also sah Bombe aus.
Ja, dazu hat man natürlich bei WWE auch noch jede Menge Feuerwerk hier in den australischen Nachthimmel geballert dann ohne Ende. Also mich würde es wirklich mal interessieren, wie 4 Millionen da wirklich auch für Feuerwerk allein ausgegeben werden. Das ist schon echt heftig. Aber natürlich, du hast es schon angesprochen, auch so die Lichter, die man hinterher verwendet hat, um hier die Arena, um auch die Show auszuleuchten, um auch bestimmte Entrances entsprechend zu beleuchten. Also das war schon krass, muss man ganz klar sagen. Das war schon WrestleMania würdig, ja. Was wir hier gesehen haben. Die Show an sich war nicht ganz WrestleMania, aber hat trotzdem vor allem im Livestream Spaß gemacht. Und wir haben ja dann auch tatsächlich noch ein Kickoff-Show-Match bekommen. Da haben wir nämlich das Match um die WWE Women's Tag Team Championships gehabt. Da trafen auf der einen Seite natürlich die amtierende Titelträgerin. Das sind die Kabuki Warriors, also Asuka und Kairi Sane, auf die Herausforderinnen, nämlich Candice LeRae und Indi Hartwell. Für Indi natürlich auch hier was Besonderes, weil sie natürlich auch aus Australien kommt ursprünglich. Und das hat man ja auch hier schon gemerkt. Hier wurde auch von Sekunde 1 an sehr viel Crowdservice betrieben und auch Service für die Akteure und Akteurinnen, die für die es die Heimat ist, ne? Da hat man doch gesagt, wir sind hier nicht so oft, komm, wir geben denen auch den großen Moment, und natürlich abgeschlossen durch Rhea Ripley, aber hier auch schon in die Hardware gleich zu Beginn. Hat man auch gehört, da waren die Chance waren da, die Leute haben es gewusst und sind da gut mitgegangen.
Ja. Also ich mag es ja auch, ne, dass die gerade dieses, man gibt dann den australischen Wrestler und Wrestlerin eine Chance, dann hier vor ihrer Homecrowd zu performen. Also dann auch ähnlich wie dann später Rhea im Main Event zum Beispiel. Um da noch kurz den Schlenker zu machen. Es war ja anscheinend auch so, weil wir da auch im Stream drüber geredet haben, dass vielleicht es klang so, der Plan wäre gewesen, Bronson Reed gegen Seth Rollins zu setzen, damit auch dann eben Bronson Reed hier vor seiner Home-Country-Crowd performen kann. Problem war da dann eben, dass Rollins das mit dem Knie passiert ist, sich verletzt hat, dass das Match deswegen ins Wasser gefallen ist. Bisschen ärgerlich, aber ich find's eigentlich ganz cool, dass man auch dann bei diesen Shows dann so diesen Weg geht und sagt, guck mal, dann auch das Talent, was aus diesem Land kommt, das präsentieren wir hier auch, weil es ist ja auch, wie du gestern gesagt hast, sind halt auch Menschen, ist auch für die was super Besonderes, deswegen mag ich's und deswegen finde ich es auch ganz cool, dass man dann hier so recht spontan ja irgendwie einen Tag vorher noch gesagt hat, komm in die Hardwell mit Kenneth Ray zusammen, komm auf die Card. Das war natürlich jetzt kein Mensch, wo du denkst, oh, wechseln da die Tech-Bells, sondern nee, das war also Crowd-Service und dann so ein Nod zu Indie Hartwell, so guck mal hier, für dich der Moment, die Crowd hat's angenommen, Indie Hartwell hat sich gefreut. Das Match war komplett okay, ne, aber auch da ist jetzt wenig, was jetzt in Erinnerung bleibt. Trotzdem geht's halt eher darum, dann so einen schönen Moment zu kreieren und das haben sie geschafft.
Ja, und hier war natürlich dann auch die Geschichte, dass man nach anfänglicher Offense der Babyfaces, also von Candice LeRae, Indie Hartwell, übernehmen die Kabuki Warriors sozusagen hier das Kommando, isolieren Candice LeRae, Indie Hartwell schafft dann irgendwann den Hot Tag, also kommt dann rein, räumt dann hier auf mit den Clotheslines, da geht's dann mit den Köpfen aneinander. Es gibt noch einen Spinebuster und noch einen Spinebuster, also für jedes Mitglied der Kabuki Warriors einen quasi. Und dann geht's eben dann hin und her. Schlussendlich ist es dann aber eben so, dass ja die Kabuki Warriors dann hier LeRae wieder in die Finger bekommen und am Ende gibt's dann eben ja diesen kombinierte Insane Elbow Aktion der Kabuki Warriors gegen Candice LeRae und das Ding ist gelaufen nach knapp 9 Minuten. Das war aber absolut okay. Die Leute waren dabei, es hat Spaß gemacht. War jetzt kein besonderes Match, was wir da gesehen haben. Wie du immer so schön sagst, das hätten wir auch genauso gut bei Raw sehen können oder bei SmackDown. Da hätten wir uns auch nicht drüber geärgert, aber so gerade mit der Prämisse dahinter, dass eine Indie Hartwell jetzt hier auch nochmal diesen Moment geschenkt bekommen hat, finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Und es war auch nur in Anführungsstrichen Kickoff-Show-Match. Das passt dann schon. Ja, und dann sind wir auf der Main-Card angekommen. Und da könnte ich jetzt natürlich direkt mit dem Chamber-Match der Frauen anfangen. Aber ich möchte erstmal ganz kurz hier Kevin Owens ansprechen. Ja. Kevin Owens kommt mit einem Koala hier in die Arena. Und das fand ich natürlich, mal abgesehen davon, dass du beim Live-Chat auch beim Livestream gelernt hast, was ein Quokka ist.
Ja, aber ich gestern direkt meiner Frau gezeigt.
Das war herzallerliebst, oder? Also ja. Kevin Owens.
Genau, also war sehr süß, sehr putzig, passt irgendwie zu Kevin Owens. Hat auch später einen Koala auf der Buchse gehabt, zusammen was zusammengehört.
Ich hab nicht gefunden, ob es da irgendwas in Sachen Naturschutz seitens Kevin Owens gab. Also ich kann mir das tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, wir erinnern uns an die schlimmen Waldbrände, die es in Australien gegeben hat und die vielen Koala-Bären und Tieren, die da auch wirklich mit verendet sind. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass es damit irgendwas zu tun hat und wenn es einfach nur darum geht, dass man hier Awareness schaffen möchte mit der Situation. Ich bin aber ehrlich, das ist jetzt reine Spekulation von mir. Ich habe das nicht gelesen oder sonst irgendwas, habe es nicht gefunden. Könnte ich mir aber vorstellen, dass er da vielleicht einfach so ein bisschen darauf hinweisen möchte. Yes. So. Dann können wir jetzt hier eigentlich auch schon durchstarten mit dem Elimination Chamber Match der Frauen. Hier haben wir natürlich 6 Teilnehmerinnen. Das sind Becky Lynch, Naomi, Bianca Belair, Raquel Rodriguez, Tiffany Stratton und Liv Morgan. Ja, den Anfang, also dazu muss man sagen, hier geht es natürlich dann um ein Match um die Women's World Championship, also Rhea Ripley oder Nia Jax bei WrestleMania 40. Und den Anfang machen hier Becky Lynch und Naomi. Naomi mit einem neuen Theme seit ihrer Rückkehr. So ein bisschen weg vom Glow, oder?
Ja, so ein bisschen weg vom Glow. Outfit aber immer noch das gleiche. Also immer noch das Glow-Outfit. Ja, also wir haben ja auch dann im Match selbst gesagt, bei Naomi musste ich ja auch noch so ein bisschen mal was tun, weil das stagniert ja auch eigentlich seit diesem Glow-Ding. Und seit wann hat sie das jetzt? Seit 16, 18? Nagel mich ja nicht drauf fest. Gefühlt lange. Und man muss auch ganz klar sagen, wie du sagst, waren ja die ersten beiden, die angefangen haben. Und das war holprig. Also der Anfang war wirklich holprig und hat auch wirklich gedauert, meiner Meinung nach. Diese 5 Minuten, die es ja dann immer sind, bis sich der nächste Pod öffnet in etwa, da war viel off. Also auch gerade jetzt bei einer Naomi, auch im weiteren Verlauf des Matches, da hatten wir dann auch im Stream drüber gesprochen. Ich weiß nicht, was es war, aber du hast es ja angemerkt, bei TNA war das gut, die hatte auch eine gute Fehde mit Jordynne Grace. Aber hier, ähnlich wie auch im Rumble, ich weiß nicht, ob es nochmal eine andere Aufregung ist, es ist natürlich eine große, eine riesige Crowd. Trotzdem, da war wirklich vieles nicht gut. Sei es jetzt Execution, also Ausführung der Moves, oder auch Positioning nach Moves oder bei Moves. Also jetzt nicht, wo du sagst, ah, eine Sache, darauf fängt man sich jetzt auf, sondern da waren wirklich 4, 5 Sachen, die einem so ein bisschen aufgefallen sind.
Es fehlte auch so ein bisschen die Energie. Ne? Ja. Also da war nicht so das Tempo drin, es war auch nicht so richtig der Flow drin und da waren ein paar nette Aktionen dabei, gerade so gegen Ende, da ging es ja dann nach draußen und dann wurde da ja so ein bisschen gebrawlt, dann gab es ja die etwas merkwürdige Aktion, wo es normalerweise, also wo Naomi quasi oben sich im Käfig festgehalten hat, mit den Beinen den Kopf von Becky eingeklemmt hat und dann ihren Kopf quasi so in den Käfig gerammt hat. Das sah so ein bisschen merkwürdig aus. Normalerweise macht sie das ja so, dass dann quasi der Kopf erst in den Hintern geht quasi und danach in den Turnbuckle. Hier, auch aufgrund der Kamerawinkel, gerade für uns Fernsehzuschauer, sah das ein bisschen merkwürdig aus. In der Halle ist das garantiert nicht ganz so krass aufgefallen. Oder in der Arena vielmehr. Und dann haben wir diesen Split-Legged Leg-Drop vom Käfig gehabt, wo ich gesagt habe, so, ja gut, das sah ganz nett aus. Im Abschluss gab es dann noch ein Double-Crossbody, beide down. Und dann kam hier die Nummer 3 in den Ring. Und das war Tiffany Stratton. Und ich kann es jetzt schon mal sagen, Kai, das war für mich der MVP dieses Matches.
Ja.
Absolut tolle Leistung, die hat genau das gebracht, was Naomi hier nicht gebracht hat. Energie, Elan, Tempo und Einsatz vor allem auch. Also ich fand die richtig, richtig toll. Für die war das ein Standout-Match hier.
Ja, absolute Star-Performance. Also kann man wirklich nichts gegen sagen. Klar, natürlich, da waren auch vielleicht 1, 2 Aktionen, die waren jetzt nicht perfekt, aber das ist absolutes Nitpicking. Also auch wie gerade auch, wie du sagst, dieser Handspring-Flip in die Ringecke, da war richtig Saft hinter verschiedene Aktionen, die sie gezeigt hat. Es gab auch um jetzt generell so ein bisschen die Performance aufzugreifen, wie auch schon von dir angesprochen in der Preview, es gab auch den Senton vom Pott runter. Also Tiffany Stratton sah hier wirklich extrem, extrem gut aus. Klar, das Ende, da hast du natürlich auch so im Stream so ein bisschen dieses klassische, da performt jetzt eine Person super viel und dann fliegt sie blöd raus. Aber unabhängig davon, also die ganze Performance, also Tiffany Stratton hat das Match so viel besser gemacht, ne? Also ja, wirklich viel, 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 viel besser. Deutlich, merklich besser.
Ja. Ja, auch durch ihr ungewöhnliches Moveset natürlich, ne? Die hat ein paar Aktionen, die zeigen andere Frauen hier im Roster nicht. Dann möchte ich auch nochmal diesen Cartwheel Alabama Slam zum Beispiel hervorheben, weil ich den richtig cool finde, wo sie quasi mit dem Rad sich sozusagen so in Position bringt, dass sie die Gegnerin auf die Schulter nimmt. Der sieht halt eben cool aus. Die hat eine sehr, sehr große Athletik. Fernab auch dieses etwas püppchenhaften Gimmicks, was sie nun mal trägt.
Aber was ich auch wirklich krass finde, was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, das ist wirklich auch dieses püppchen-dievenhafte Gimmick, was sie hat, die ist auch recht stark dafür.
Ja,
also,
ja,
die hat jetzt ja auch irgendwie, glaube ich, im Match 2, 3 Mal Frauen hochgenommen im Fireman's Carry. Das ist super easy. Also, ich habe das schon viel häufiger, schwerfälliger gesehen und jetzt kein Selling, so dieses Tyler Bate-mäßige, oh, ich kriege ihn nicht hoch, sondern wirklich, das ist, weiß nicht, generell, dass die ganze Bewegung unsicherer aussieht, viel schwerfälliger. Bei Tiffany Stratton, das ist locker, die nimmt die hoch, zack, bumm, hat die zweite, ach komm, versuche ja auch noch. Also wirklich, das ist, ich finde, wie du sagst, die hat halt eine super heftige Athletik, aber man sieht ja jetzt nicht an, dass sie auch diese Stärke mitbringt. Und das macht sie dann eben trotzdem auch.
Ja, ja, deswegen, also das Tolle an Tiffany, also das haben wir auch schon die letzten Jahre bei NXT gesagt, dass da eine Entwicklung da gewesen ist. Und hier ist es einfach so, dass sie nicht mehr auf dieses Gimmick, was ja wirklich am Anfang grauenvoll gewesen ist, muss man ganz klar sagen, ich habe es auch wirklich mit sehr viel Inbrunst gehasst, dieses Gimmick. Aber man muss sagen, zum einen hat man das runtergefahren und zum anderen ist Tiffany in der Lage, das dann auch so ein bisschen ja auch selbst in den Hintergrund zu schieben, weil sie auch eine große Härte mitbringt und großen Einsatz mitbringt in den Aktionen und sehr starke Dynamik und natürlich auch durch ihren Background, durch den Gymnastik-Hintergrund Aktionen mit dabei hat. Die sehen geil aus, die hat eine tolle Körperbeherrschung dabei, eine gute Körperspannung auch und das hier war wirklich ein großes Match für sie. Und dann geht's weiter mit Nummer 4, die dann hier zum Ring kommt. Das ist dann eben Liv Morgan. Natürlich dann der Fokus geht so ein bisschen weg von Tiffany Stratton. Ist natürlich hier wie in den meisten anderen Elimination Chamber Matches der Vergangenheit auch so. Sobald jemand Neues in den Ring kommt, räumt die dann quasi erstmal auf. Und dann wird Tempo ins Match gebracht. Und dadurch hast du dann eben den Flow hier. Sehen wir hier dann eben auch Liv Morgan mit sehr vielen Codebreakern, / Langblauern im Match. Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber da haben wir uns auch schon im Stream so ein bisschen lustig gemacht. Also hat hier dann auch ordentlich aufgeräumt. Vor allem aber haben wir dann jetzt hier in dieser Phase auch die erste Eliminierung, nämlich, weil da gab es ja diesen merkwürdigen Brockbuster, den wir da vom Pod gesehen haben, also von diesen Kammern quasi in den Ecken von Naomi gegen Liv Morgan sah schon so ein bisschen off aus und dann hat eben Tiffany Naomi hier eingerollt quasi in Konsequenz. Konnte ich mit leben. Ich war jetzt auch nicht so böse, dass Naomi raus ist.
Ja.
Und die Aktion selber, dieser Blockbuster, da waren wir uns auch alle gar nicht so genau sicher, was es denn eben gewesen sein sollte. Der war auch nicht so 100% on time.
Ja, also war irgendwie gebrauchter Tag für Naomi, muss man ganz klar sagen. Also es war nicht so wirklich was. Aber um die Teilnehmeranzahl hochzuhalten, natürlich dann Nummer 5, Raquel Rodriguez kommt rein und da auch ganz klar, wie wir es auch schon in der Preview so vermutet haben, die Rolle ist natürlich gesetzt. Raquel kommt rein als Powerhouse, bullied die Leute erstmal rum, es gibt Schläge, es gibt Würfe, also ein bisschen das, was man erwartet hat natürlich, ne?
Ja.
Aber halt auch da ganz gut. Auch Tiffany Stratton sehr häufig dann die Leidtragende von diesen Aktionen.
Ja, ja, ja. Ja, das war ja auch wirklich dann hier so. Und die ist dann ja auch in den Käfig geschickt worden. Und das gehört natürlich dann auch zu dieser Performance dazu von Tiffany, dass sie hier nicht nur ausgeteilt hat, sondern dass sie hier auch wirklich sehr viel kassiert hat und auch dadurch einfach präsent gewesen ist, ne? Aber wie du gesagt hast, Raquel räumt hier erstmal auf, bis sogar zu dem Punkt, dass Raquel hier dann auch von allen drei verbliebenen Frauen dann hier bearbeitet worden ist, quasi. Die letzte, die dann in den Ring kommt, ist natürlich dann Bianca Belair. Jetzt hier natürlich so nominell die wahrscheinlich körperlich stärkste und vor allem natürlich auch die, die hier mit inzwischen auch ordentlich Erfahrung in den Ring kommt. Wir haben natürlich dann aber auch noch hier den großen Spot von Tiffany, die dann eben nach einem Brawl draußen die Swanton vom Pod nach draußen, also nicht in den Ring, sondern seitlich auf die Matten auf drei Frauen dann eben springt. Also, da war dann hier ordentlich Tempo drin und da war ich auch sehr positiv von überrascht. Wir hatten hier gerade so, also mit Tiffany Stratton ist das Tempo schon hochgegangen, aber dann auch im weiteren Verlauf ist es nicht wirklich enorm runtergegangen, sondern wir hatten einen guten Matchflow hier drin. Hier und da hat es mal ein bisschen gerumpelt, so, aber nichtsdestotrotz, das Tempo war hier hoch und die Action war richtig gut.
Ja, bin ich bei dir. Also, das mache ich dann eben auch, aber dann nichtsdestotrotz, also gerade nach diesem großen Senton hat man dann gedacht, oh nee, nicht, dass jetzt Tiffany Stratton sofort rausfliegt. Aber so in etwa war es dann eben auch, weil da lagen dann viele draußen rum. Liv Morgan war dann als einzige noch übrig. Es gab ein sehr kurzes One-on-One zwischen Tiffany Stratton und Liv Morgan, wo es dann eben den prettiest Moonsault ever geben soll. Der wird dann aber unterbrochen und dann gibt's den, gibt's dann die Downward Spiral, während dann noch Tiffany Stratton auf dem Rope steht. Und zack, bums, 1, 2, 3. Hat der Crowd nicht so ganz gefallen, ne? Also da gab es dann auch noch ein bisschen negative Reaktion, aber das ein oder andere Buh. Also man hat ja schon gemerkt, Stratton hat die Fans auf jeden Fall gut mitgenommen in diesem Match.
Genau, es war Oblivion, ne? Also das ist ja der Finisher von Liv Morgan, der hier zur Eliminierung geführt hat. Ja, und danach ging es dann auch relativ fix, ne? Das war ja dann hier so ein bisschen die Wechsel gehabt haben. Ne? Als nächstes war dann eben Raquel dran. Und wir haben hier schon so ein bisschen so ein Muster gehabt, wie hier die Ausscheidenden quasi dargestellt worden sind. Weil es war ja wirklich so, dass die dann quasi nochmal so einen Moment bekommen haben. Sie wurden nochmal stark dargestellt, nur um dann am Ende hier zu eliminiert zu werden. So ganz ähnlich war es ja dann auch bei Raquel, die ja dann hier noch gegen Liv Morgan und Becky Lynch ja noch diese doppelte Powerbomb quasi gezeigt hat. Nur um dann im KOD von Bianca Belair zu landen, die dann den Pinfall hier landen konnte. Und dann haben wir eben die verbliebenen drei gehabt mit Liv Morgan, Becky Lynch und Bianca Belair. Ja, und auch hier ging es jetzt ja auch nochmal mal ordentlich schnell zur Sache. Vor allem auch eine Bianca Belair hat ja dann gegen Ende dann nochmal auch wirklich ihre Kraft ausgespielt, aber auch ihre Athletik. Wir haben dann zum Beispiel den 450-Splash gesehen, sollte auf Becky Lynch gehen, die hat dann aber die Knie angezogen, sollte dann den KOD gegen Liv Morgan geben, die hat dann aber auch hier gekontert mit so einer Art, ja, Jawbreaker, auch da wieder Codebreaker-Kombo, so in die Richtung. Und dann haben wir, wie ich finde, eine sehr coole Kombo hier auch gehabt, nämlich diese Geschichte, wo quasi Becky Lynch in der Ecke gestanden hat und den Manhandle Slam zeigen wollte. Und ich weiß, da warst du auch sehr überzeugt von. Und Bianca Belair kontert das quasi mit einem Backflip nach hinten. Also sie federt quasi auf die untersten Seile und federt nach hinten raus, um so den Manhandle Slam zu kontern, ja, um dann die nächste Kontersequenz anzusetzen. Das fand ich schon eine sehr innovative Geschichte. Wie ging's dir da?
Ja, das sah sehr cool aus und das sah auch so picture perfect aus. Jetzt nicht mit zu weit oder hier und nochmal umgefallen, wie wir es ja gleich im Finish haben, obwohl es da nicht wirklich schlimm war, muss man sagen. Also wirklich, das hat mir gefallen, weil ich damit auch nicht gerechnet habe. Weil ich dachte, ja, mal gucken, was sie jetzt machen, aber okay, dann da so rauszuflippen, fand ich stark.
Ja, das sah auch echt gut aus. Da war das Timing on point. Das hat absolut gepasst. Worauf du gerade angespielt hast, war natürlich dann der versuchte KOD von Bianca Belair gegen Becky Lynch, wo ja Becky Lynch quasi rausgeflippt ist und so ein bisschen ja, die Balance verloren hat, einfach bei der Landung auf dem Allerwertesten gelandet ist. Und dann hat aber diese Verwirrung Liv Morgan ausgenutzt und hat dann Bianca Belair hier eingerollt. Und da waren wir schon so, oh krass. Also erstmal Liv Morgan pinnt Bianca Belair, auch wenn es aus so einer so ein Flugding quasi hier gewesen ist, das ist schon mal ein Statement, oder?
Ja, aber gut, war ja auch sehr lange im Rumble drin, ne? Also dann, von daher, man sieht ja auch was in Liv Morgan. Obwohl ich auch ganz klar sagen muss, meine Liv Morgan-Begeisterung auch deutlich abgenommen hat. Ja. Also auch jetzt so im Verlauf des Matches, da hat man schon gemerkt, ja, die ist gut, aber wenn sie dann wirklich mit mehreren guten Frauen im Ring steht, merkst du, da fehlt halt noch viel, weil es war ja auch irgendwann ein Running Gag im Chat, okay, wie viele Codebreaker kann Liv Morgan noch zeigen, weil es so gefühlt einer von zwei Moves ist, den sie gebracht hat in diesem Match, ne?
Ja.
Also das ist dann schon aufgefallen. Auf jeden Fall nach diesem Roll-Up dann Becky Lynch, die ja aus dem KOD rausgekommen ist, also nicht aus dem Cover, sondern sich da so rausgedingst hat, zeigt dann direkt den Manhandle Slam gegen Liv Morgan hinterher und dann 1, 2, 3, also innerhalb von 10 Sekunden sind hier die letzten beiden raus. Becky Lynch hat gewonnen, ähnlich wie wir es auch predicted haben, also wir werden dann bei WrestleMania Becky Lynch gegen den Sieger von Rhea und Nia Jax kriegen. Wer das wohl gewonnen hat?
Na.
Also auch da, es war wie zu erwarten. Na, jetzt kann man wieder sagen, ich finde die Card schlecht, weil ich konnte alles genauso predicten. Also alles ist passiert, wie ich gesagt habe. Oder man sagt einfach, ja, war doch spaßig. Was ich aber komisch finde, was mir jetzt gerade so auffällt bei der Review, Becky Lynch hat gewonnen und ist auch die richtige Siegerin. Wir haben nicht eine einzige Aktion von Becky Lynch erwähnt.
Das stimmt.
Also
Manhandle Slam am Ende haben wir erwähnt.
Ja, weil es die letzte Aktion des Matches war.
Aber das stimmt schon, sie war jetzt nicht die prägende Gestalt hier innerhalb des Matches. Wir haben zwar auch immer mal zwischendurch mal das Armhör-Ansätze und sowas gehabt, aber sie ist da nicht die prägende Figur gewesen. Das waren tatsächlich andere. Aber
das ist jetzt eben nicht wie damals hier zum Beispiel die Shayna Baszler-Performance, wo sie
ja
das Ding gesolot hat, alle fünf alleine raus, sondern Becky war jetzt hier nicht die herausragende Person, wo man gesagt hat, die gewinnt auf jeden Fall, sondern man hat das dargestellt, das ist halt auch für eine Becky Lynch Kampf und kein klares Ding, wo hier Manhandle Slam Pin, Manhandle Slam Pin, sondern das war jetzt ja am Ende dann auch ein Sieg aus der Intelligenz raus, zum Beispiel.
Ja, absolut. Vollkommen richtig. Und es war jetzt auch nicht so, als ob die Matchgeschichte um sie herum gestrickt gewesen wäre. Ne? Klar, dieser Kampf um das Title-Match, das war schon da, oder der war schon da vielmehr. Aber nur so als ein Beispiel, Drew McIntyre war im Main-Event, Elimination Chamber-Match der Männer, war er wesentlich präsenter. Und da war auch die Story viel, viel stärker auf ihn zugeschnitten, als das jetzt hier der Fall gewesen ist. Bin ich komplett bei dir. Sondern hier hat man tatsächlich viel stärker probiert, ja, alle stark in den Mittelpunkt zurück. Ich finde, alle haben hier einen Spot gehabt, vielleicht Naomi mit am wenigsten, aber haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber Becky hat sich hier wirklich rausgenommen. Erst gegen Ende ist sie dann wirklich hier in den Mittelpunkt gerückt und war dazwischen eigentlich eher so der Kid, der das Ganze zusammengehalten hat. Mehr aber eben auch nicht. Auf jeden Fall, Becky setzt sich dann hier durch und wir können weiter auf der Card machen. Wir müssen jetzt nicht alle Werbetrailer, alle Zusammenfassungen, alle hey, fahrt doch mal nach Australien Trailer hier aufführen, weil Kai, da muss man auch sagen, das sind schon eine ganze Menge Trailer, die wir dann hier auch gesehen haben zwischen den Matches, ne?
Ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr viel, ne? Also deswegen, dann guckst du das Event live und dann geht's so irgendwie 3,5 Stunden, Pi mal Daumen, und ich glaube, wenn du es dir dann re-live anschaust und dann die ganzen Sachen skippen kannst, da bist du dann in 2 Stunden durch.
Ja, also du hast reine Matchzeit, hast du eine Stunde 50 oder sowas um den Dreh. Plus dann eben auch noch die, den Grayson Waller-Effekt mit dabei, der auch insgesamt über 20 Minuten ging. Also es war jetzt keine reine Wrestling-Show, sagen wir es einfach mal so. Machen wir aber weiter. Wir sind jetzt hier beim nächsten Match angelangt. Wir haben ja noch zwei, in Anführungsstrichen, ja, weitere Titelmatches hier außerhalb der Elimination Chamber-Kämpfe am Start. Und da haben wir natürlich einmal das Tag-Team-Match um die Undisputed WWE Tag Team Championships. Auf der einen Seite haben wir hier die New Catch Republic, Pete Dunne und Tyler Bate. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich hier die Titelträger, den Judgment Day, Finn Balor und Damian Priest, begleitet von Dominic Mysterio. Ja, und Dominic, es war auch in Down Under ist der ein Heat-Magnet, oder?
Ja, also auch da, auch wieder im Chat, Liebe für Dominic Mysterio, fantastisch. Ich finde es wirklich genial, auch wenn man so zurückguckt, dann noch mit, als er mit seiner Kapuze daneben Papa debütiert ist. Man dachte, ach du meine Güte. Also, dass der seine Rolle so gefunden hat als most hated guy und wie er das auch dann nutzt und die Leute da auch Bock drauf haben und mitgehen, ne? Wo er dann auch versucht hat, den Judgment Day anzukündigen und du hörst halt nichts und alle können sich darauf einigen, ja, wir hassen Dominic Mysterio und es ist so dieses Schöne, die Crowd ist nochmal mehr Teil der Show, weil da haben sie halt auch eine Rolle, weil unsere Rolle als Crowd ist es, Dominic zu hassen und ihn auszubuhen und ihn gar nicht zu Wort kommen zu lassen. Und wirklich, das macht mir immer Spaß, wenn ich das sehe. Egal ob bei Raw oder auch jetzt hier, das funktioniert einfach.
Ja. Das hat schon richtig Spaß gemacht, ne? Also, auch wenn er dann eingreift und dann hier mal zuschlägt und dann da mal provoziert und dann am Ende aber auch immer wieder Trottel aussieht, natürlich, darf man auch nicht vergessen, das hat man ja auch, wo er dann gar nicht bemerkt, dass quasi sein Gegner neben ihm ist und dann eins auf die Nase bekommt. Ja. Der macht das schon richtig gut, ne? Jetzt auch wenn er nicht, der ist jetzt nicht der geilste Wrestler, aber da gehört eben auch mehr dazu, um Reaktionen zu beziehen.
Ja.
Und das macht er wirklich richtig gut. Kommen wir mal hier zum Match außerhalb von Dominic Mysterio. Wir haben natürlich jetzt hier mit Pete Dunne und Tyler Bates zwei Leute gehabt, da haben wir schon im Vorfeld gesagt, so, die werden die Titel wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber wir haben darauf gehofft, dass wir einfach ein Tag-Team-Match bekommen, was ausreichend lang ist und was auch vielleicht sogar so ein bisschen damit spielt, dass es hier einen Titelwechsel geben könnte. Und ich bin ehrlich, das haben wir bekommen und vielleicht sogar noch einen Tacken mehr, als ich erwartet habe. Also das Ding ging ja knapp 18 Minuten fast und das war ein tolles Tag-Match, auch mit Pete Dunne und Tyler Bate, die hier super funktioniert haben, tolle Herausforderer gewesen sind. Das ist ein Tag-Match, das schaue ich mir auch gerne nochmal an.
Absolut, also bin ich wirklich komplett bei dir. Ich habe ja auch in der Preview so ein bisschen gehofft, auch hoffentlich wird das nicht wieder so ein klassisches, wir packen mal die Tag-Belts auf die Premium-Live-Event-Card. Und es ist dann so ein egales Ding, wo ich dann auch meinte, ja, kann man bei Raw zeigen, diese klassischen 12-Minuten-Matches, ne? So 10, 12 Minuten, wo man sich denkt, ja, war okay, aber habe ich auch eigentlich jetzt schon wieder vergessen. Und ich finde gerade hier, weil sie ihnen dann wirklich diese 5 Minuten mehr gegeben haben, das ist teilweise so viel wert, um in diese Nearfall-Zone zu kommen, um dann zu sagen so, oh, der kam da nochmal raus, oh, was passiert jetzt? Also, wäre ich in der Halle gewesen, wäre es vielleicht nochmal drastischer gewesen, dass ich irgendwie so denke, dieses, vielleicht passiert's ja doch, bin ich ehrlich, haben sie jetzt hier bei mir nicht geschafft. Aber trotzdem, wie sie auch Tyler Bate und Pete Dunne dann Showing gegeben haben. Die konnten viele Aktionen durchbringen. Man muss auch sagen, dass auch ein Damian Priest in den Matches selbst mittlerweile immer besser und wichtiger aussieht. Also es ist wirklich, am Anfang war es ja, Damian Priest ist neben Finn Balor und jetzt ist eigentlich bei, gerade beim Judgment Day in den Tag-Matches, finde ich, Damian Priest viel mehr Dreh- und Angelpunkt. Da geht es dann darum, wenn er reinkommt, du weißt, dann wird aufgeräumt, dann kommen die harten Aktionen. Das machen sie ganz gut, was so die Präsentation angeht. Und generell, also ich liebe halt das Moveset von einem Tyler Bate, ich liebe das Moveset von einem Pete Dunne, egal ob es dann hier der Airplane-Spin ist von einem Tyler Bate, dieses irgendwie mit den Armen so in die Ringseile bouncen und wieder zurück, was ich immer nicht verstehe, wie das überhaupt funktioniert. Jedes Mal einen Finger knacken und brechen, in Anführungsstrichen, von Pete Dunne, dieses Schulterzucken dabei, danach die Tritte. Ich hoffe, ich bete, dass wir mehr von den beiden als Tag-Team sehen. Die machen super viel Spaß, dass man die jetzt nicht einfach irgendwo untergehen lässt in der Division. Also, ich hatte hiermit wirklich, das ist kein herausragendes Match, wo ich sage, da spreche ich noch in 10 Jahren drüber. Aber ich hatte damit echt eine gute Zeit, gerade auch gepaart damit, dass da eben ein Tag-Team drin war mit Bate. Und dann, was ich wirklich mag, dieses Klassische, wo man mal wieder sagt, nicht nur, oh, Podcast-Kai guckt das Match und sagt, oh, Wolf-mäßig, das mag ich, sondern das geht so in Richtung, ach, guck mal, da catch jetzt nicht mein Lieblingswrestler, aber da catchen Wrestler, die gehen sehr in diese Richtung, dass ich sage, ich sehe die super gerne, von denen bin ich Fan. Und deswegen hatte ich damit wirklich verdammt viel Spaß.
Ja. Nee, also das war ein richtig schönes Match und man hat ja hier auch wirklich Spannung versucht reinzubringen. Ne? Wir haben am Anfang erstmal noch die Babyfaces gehabt, die hier in Front gewesen sind. Dann aber auch der Judgment Day, der zurückfightet. Dann natürlich auch mal ein Eingriff von Dominik hier, was dann auch dazu geführt hat, dass wir eine kurze Isolationsphase gehabt haben. Dann das Comeback und dann ja auch wirklich der große Sprint hier sozusagen von Bate und Dunne, wo wir dann ja auch das Bitter End gegen Finn Balor gesehen haben, also wo es dann hier den Pinfall fast gegeben hätte, wo dann Dominik wieder von draußen eingegriffen hat, den Fuß von Finn Balor unters Rope gelegt hat sozusagen, sodass dann der Count unterbrochen werden musste. Dann wurde Dominik hier der Halle verwiesen und danach ging es eigentlich nochmal richtig los, weil da waren dann auch einfach die Regeln aus dem Fenster und das ging einfach nur Schlag auf Schlag auf Schlag, die einen großen Aktionen von denen, die anderen großen Aktionen von denen. Wir haben zum Beispiel dann auch im Nachgang, kurz da hier nach dieser Aktion, haben wir dann den Double Tyler Driver von der New Catch Republic gesehen, was dann noch quasi in letzter Sekunde aufgebrochen worden ist. Dann auch der Judgment Day, die dann gesagt haben, jetzt haben wir die Schnauze voll. Finn Balor, der hier den so einen Reverse Suplex zeigt. Und dann im späteren Verlauf soll es ja dann auch den Razor's Edge geben. Und ja, ich finde, das hat man hier sehr gut gemacht, einfach sowohl zu zeigen, ja, die beiden Herausforderer sind in der Position, dass sie hier den Judgment Day in Gefahr bringen können, aber eben auch am Ende war es ja dann eine klare Kiste. Ne? Wir sehen dann den South of Heavens Chokeslam gegen beide. Auch das hat man jetzt vorher so ein bisschen geteased erstmal, dass es nicht klappt, dann klappt's. Baylor, der dann per Blind Tag reinkommt und dann eben den Coup de Gras, der ein bisschen fies ausgesehen hat, gegen Pete Dunne hier springt. Das war ein richtig gutes Ding. Und ich kann das verstehen, dass die Zuschauer da gerufen haben, das ist awesome. Weil ich glaube, absolut, wenn du da in der Halle bist, dann sagst du auch, ja,
nehme also ich halt mit. Gerade auch mit diesen Aktionen, wo man dann damit spielt, dass die Faces gewinnen. Du hast es ja schon gerade angesprochen. Dieses von Dominik, das Fuß unters Seil ziehen. Das ist ja die gleiche Aktion, wo dann, war es nach dem doppelten Tyler Driver, ich weiß es gar nicht mehr genau, also nach irgendeiner großen Aktion, der New Catch Republic, war es ja auch, könnte es das jetzt gewesen sein, und es wäre es gewesen, hätte nicht Damian Priest von draußen dann rausgezogen. Also du hast ja wirklich auch zwei Momente kreiert, wo du sagst, wir spielen damit, dass die Faces eigentlich gewonnen hätten, wenn nicht das passiert wäre. Ne? Also ja. Von daher, wirklich gut, ich bin großer Fan davon, dass man dann auch die Zeit gegeben hat. Schön. Ist auch, finde ich, mal für ein Judgment Day wichtig, dass die mal eine Titelverteidigung haben, die wenigstens ein paar Tage in Erinnerung bleibt. Und nicht diese klassischen Raw-Matches, die irgendwie jedem dann irgendwann egal sind.
Ja. Absolut. Nee, also das kann man sich gut anschauen. Das war dafür, dass es ja eher so ein Filler-Match im Prinzip gewesen ist. Klar, war aufgebaut, aber es war jetzt nicht das die allergrößte, persönlichste Fehde, die wir hier gesehen haben. War das richtig gut und hat, glaube ich, auch viele überrascht, eben weil es aus dieser, ja, 10-Minuten-Formel. Wir haben das Kickoff-Show-Match gesehen. So ein Match hättest du hier auch machen können. Ja. Hat man aber nicht so. Er hat ihm quasi sehr viel Zeit gegeben, doppelt so viel Zeit. Und ja, dann sind wir jetzt hier dann auch beim nächsten Segment angekommen. Das ist nämlich dann der Grayson-Waller-Effekt. Und erstmal, was ich sagen möchte, ist, es ist schon auffällig, wie sehr man hier einen Grayson Waller auch als Babyface präsentiert hat. Nicht nur jetzt bei diesem Presseevent, bei dieser Pressekonferenz, in Anführungsstrichen im Vorfeld, auch jetzt hier, wo er dann auch mit diesem mit dem UFC-Fighter hier den Schuh getrunken hat, ne, also Bier aus dem Schuh getrunken hat und all solche Geschichten. Dann hier auch das, also insgesamt Aussie, 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 oi, oi, oi. Also Grayson Waller als Babyface in Australien, den hat man hier schon ganz vorne weggeschickt eigentlich, oder?
Ja, das stimmt. Also es hat sich auch komisch angefühlt. Es ist, also, ne, es ist natürlich nicht ansatzweise auf dem Level, aber das war wie diese Male, wenn man dann MJF als Babyface gesehen hat. Du denkst, ja, es ist einfach falsch, aber ich bin komplett dabei. Also, so, ne, das ist dann dieser eine Kalendertag im Jahr, da darf man das machen, da ist dann Gegenteiltag, da darf dann auch Heel-Face sein, das fand ich hier ganz witzig, wie sie es gemacht haben. Genau.
Eine Sache muss ich noch ganz kurz erwähnen, weil hier Austin Theory gesagt hat, dass Vegemite so widerlich ist, wo er auch Berufe kassiert hat. Es gibt ein wunderschönes Lied von Amanda Palmer, wo der Geschmack von Vegemite als Traurigkeit und schmeckt nach Batterien bezeichnet wird. Also wer das noch nicht kennt, ist es sehr witzig, wenn man auf den Text achtet.
Ich hab's noch nicht. Naja. Hast du schon mal gegessen?
Nee. Ich habe viele Freunde, die mir davon abgeraten haben, weil die quasi einen Bezug zu Australien haben.
Okay, im nächsten Stream müssen wir Vegemite essen.
Ich habe mir nur gehört, dass es relativ derbe und auch so ein bisschen bitter sein soll. Deswegen bin ich nicht so meins. Ja, also kannst du gerne machen, aber ich bin da nicht so scharf drauf. Ich bleib bei Nutella.
Ja, besser. Ja. Auf jeden Fall natürlich dann aus in Theory ist dann da und nimmt dann die Heel-Rolle ein und sagt, ah, hier, alles ist ekelhaft, wie du gerade schon meintest, werde ich mal sowieso. Deswegen kann man dann Heel sein, wenn man das sagt, weiß ich nicht, wenn es anscheinend so ekelhaft ist. Nichtsdestotrotz, nachdem dann Grayson Waller rauskommt, seine Show da abzieht, kommen dann Seth Rollins erst raus. Natürlich, der Entrance wird, ich sag mal, ausgekostet. Ja. kommt raus, tanzt, ja. Die Fans singen mit. Auch da, das ist ja, also ein Rollins-Entrance ist ja auch immer so ein Crowd-Pleaser. Da haben wir gesagt, ach du, machen wir den nächsten Crowd-Pleaser, dann kommt Cody Rhodes raus. Ich bin Freund davon, habe ich auch im Stream gesagt, dass man jetzt wieder Themes einfach mitsingt, weil es gibt sowieso viel zu wenig gute Themes, die auch Lyrics haben. Und deswegen das hier schön mitsingen. Auch der Entrance, der knallt halt geisteskrank jedes Mal, ne? Dann sind wir auch schon eine gute Zeit im Segment drin und dann geht hier erstmal das Talking los.
Ja, also das Segment ist jetzt auch nicht so inhaltsstark, sagen wir es einfach mal so. Da gibt es ein paar Punkte, die hier interessant sind, aber es ist jetzt nicht so, dass das so ein großer Payoff gewesen wäre. Ich bin ehrlich, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von dem ganzen Ding hier. Zum einen kündigt ja Rollins an, dass er in wenigen Tagen wieder medically cleared wäre. Das heißt also, er ist wieder fit für In-Ring-Action und dann kann er quasi eben auch bei WrestleMania 40 antreten. Das ist schon mal das Schöne an der Sache, was wir jetzt hier ansprechen müssen. Und die andere Sache ist natürlich, dass Cody sich dann zum Wort meldet und sein Wort direkt an Dwayne The Rock Johnson und dessen Sprüche richtet quasi. Wenn jetzt über mich reden würde, dann würde er irgendwas mit Candy, irgendwas sagen, mit Poo oder keine Ahnung was. Und wie heißt denn nochmal, wie hat er nochmal meine Fans bezeichnet? Und dann Grayson Waller gleich so, Cody Crybabies. Das fand ich sehr, sehr witzig. Naja, schlussendlich, die große Geschichte hier ist ja wohl, dass Cody sagt, dass er anytime, anywhere gegen The Rock antreten möchte. Ich glaube, das ist hier das Wichtigste, was wir hier haben. Und auch ein One-on-One will er eigentlich haben, lieber Kai. Was heißt das denn?
Ja, genau. Er sagt dann auch, hier, One-on-One mache ich dich platt. Aber auch da das Wichtige, dann sagt halt Rollins, ja, du weißt doch, wenn du gegen Bloodline kämpfst, da gibt's kein wirkliches One-on-One, ne? Also wäre ich dann auch dabei. So, gib mir einen Anruf, ich komme rum.
Ja.
Und natürlich auch dann hier die Frage, geht man in Richtung 1 gegen 1 mit irgendwie einem Manager, ne, also mit Ringside-Hilfe, oder geht man in die Richtung, die ich auch schon vermutet habe, und man sagt, Night 1, Tag-Match, Cody Rollins gegen Roman Rock, passt ja auch, damit dann natürlich dann da so ein bisschen die Differenzen zwischen Roman und Rock wachsen können, und dann bei Night 2 dann eben Cody gegen Roman natürlich, und dann auch bei Night 2, weil Rollins ja schon in der ersten Nacht dann auch gecatcht hat, dann eben gegen Drew McIntyre. Ich finde das immer noch eine gute Idee. Du gibst den Leuten The Rock. Es ist auch viel besser, als Rock in ein Singles-Match zu stecken. Jetzt, ne, also es sind ja auch, es gibt auch Leute, die sagen, ach nee, will ich nicht, ich hätte lieber Roman gegen Rock gehabt. So, von der Größe her, okay, so, ey, wenn du das geiler findest, ist dein Ding, meins wäre es jetzt nicht. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, im Ring wäre das echt nicht ansehnlich geworden. Also du hättest da sehr viel mit der Reaction und mit dieser Epicness, dass die beiden sich ineinander überstehen, arbeiten müssen. Die Frage ist aber, hätte das geklappt auf 90, ach, auf 93 wäre heftig, auf 30 Minuten.
Oh Gott, oh Gott. Ja.
Weil so The Rock ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass er sein letztes Match hatte, ne? Das war ja das eine gegen Cena, dann Eric Rowan, nehmen wir jetzt mal raus, tut mir leid, Eric Rowan. Also von daher, ihn dann auch in so ein Tag-Match zu packen, halte ich für keine blöde Idee.
Ja, bin ich bei dir. Oder man will hier wirklich Cody als den Überflieger quasi präsentieren, der sowohl The Rock in einem One-on-One als auch dann Roman in One-on-One besiegt. Ich würde aber auch eher mit der Tag-Team-Variante gehen. Ich finde das irgendwie ein bisschen angenehmer.
Also ich finde halt auch, die Tag-Variante macht ja auch insofern mehr Sinn, wenn man davon ausgeht, dass dann Rock Roman irgendwann in den Belt kostet. Weil, also klar könnte dann auch The Rock sagen, oh, ich habe gegen Cody verloren. Auf gar keinen Fall darfst du jetzt gegen den gewinnen, sonst sehe ich blöd aus. Aber ich glaube, in dieser Tag-Variante kann man halt mehr Zwist streuen zwischen den beiden.
Ja, mal abwarten. Auch was The Rock quasi da hinter den Kulissen bestimmt hat, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir wissen ungefähr, wie sein Vertrag aussieht. Wir wissen aber nicht genau, was da genau festgeschrieben ist. Kann natürlich auch drin stehen, dass da ein One-on-One bei WrestleMania mit dabei ist. Oder ein One-on-One bei einem großen PLE. Oder dass er einfach sagt, ich will das One-on-One haben, weil mir ist das wichtig. Ich will das nochmal beweisen. Oder ich finde, das ist wichtiger für die Geschichte.
Immer cool, wenn man sagt, mir ist das wichtig und das deswegen macht.
Ja.
Weil das zeugt auch davon, dass man ein richtiger Teamplayer ist und gar nicht egoistisch.
Wir schauen mal. Es ist ja am Freitag ist ja The Rock bei SmackDown anwesend, dann ist ja SmackDown auch wieder live und dann kriegen wir vielleicht eine Bestätigung oder eben eine, auf jeden Fall eine Weiterführung dieser ganzen Geschichte und werden da mal schauen, wie das hier eben weitergeht. Ich muss sagen, das Segment war unterhaltsam und alles. Es gab natürlich danach noch ja hier einen Austin Theory, der sich hier mit einmischt und dann dumme The Rock Sprüche macht und hier Cody im Speziellen damit beleidigt und dann ja wird er dann eben, während er If You Smell nachbrüllt quasi, wird er dann in das Schild von dem Grayson Waller Effekt hier reingedonnert und dann gibt's noch den Stomp zum Ende und die Cody Cutter. Ja, dass die Leute sind zufrieden nach Hause gegangen, so würde ich es einfach mal sagen. Mir war das Segment ein bisschen zu lang, habe ich auch schon im Vorgespräch gesagt, von meinem Geschmack hätte das auch 5 Minuten weniger sein können. Bei mir hat ein bisschen Inhalt gefehlt, aber naja.
Ja.
Was sagst du?
Ja, also ich fand's okay. Mir hat's mich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Ich weiß jetzt nicht, ob es mich stören würde, wenn ich es nochmal schaue. Ne? Weil ich jetzt ja natürlich von dir darauf getrimmt wurde, dass es viel zu lang ist. Weil du jetzt ja jetzt so einen kleinen Olf in meinem Ohr sitzen hab. Das kann natürlich sein.
Naja, also, damit sind wir dann beim nächsten Elimination Chamber Match hier. Ist natürlich das Elimination Chamber Match der Männer und der Sieger wird dann hier auf Seth Rollins um die World Heavyweight Championship bei WrestleMania antreten. Im Match sind LA Knight, Drew McIntyre, Kevin Owens, Bobby Lashley, Logan Paul und Randy Orton. So ein paar kleinere Side-Notes hier vielleicht. Bobby Lashley nach den Attacken von Karrion Kross und hier schwer bandagiert, also wirklich sehr dick den einen Arm, der bearbeitet worden ist, ja hier eingewickelt. Und vielleicht auch hier nochmal ein spezielles Wort für Logan Paul. Also, der macht sich ja hier wirklich einen guten Namen darin, wirklich so der absolut nervige Heel zu sein. Nicht nur, dass er hier irgendwelchen Leuten Kaugummis auf den auf die Prime-Flasche klebt, die da am Ring sind, sondern ist mir während der Übertragung gar nicht so richtig aufgefallen, dass er da den Pott von innen bemalt hat.
Habe ich doch gesagt, dass er da so gegengedingenst hat und dann Kevin Owens Sucks oder sowas alles.
Ja, und ein Teufelshörnchen hat er gemalt, dass er seinen Kopf da durchstecken kann. Ja. Fand ich witzig. Und Kevin Owens natürlich auch ganz viel Liebe. Also der war ja hier komplett drin, oder?
Ja, Kevin Owens. Also dafür muss man vielleicht kurz zum Match kommen, weil angefangen haben LA Knight und Drew McIntyre. Ne? Und dann ging es auch irgendwann relativ schnell in Richtung Pott-Action. Natürlich, wo dann der Kopf gegen den Pott gehauen wird. Und das macht dann eben LA Knight auch mit Drew McIntyre, haut seinen Kopf gegen den Pott von Kevin Owens. Und Kevin Owens haut dann halt von innen gegen die Scheibe. Ist so eine einfache Idee, ne? Aber hat man so jetzt auch noch nicht so häufig gesehen. Wirklich genial. Und das war eine der Aktionen. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht. Drew McIntyre, ne, ist wieder in seinem Troll-Meme-Lord-Modus. Dann sagt er, ach, guck mal, wenn ich schon im Match bin, zeige ich doch ein GTS, wenn die Fans schon für CM Punk chanten. Also, das nimmt er komplett mit, das Embrace da. Das mag ich, um es mit Äußerworten zu sagen. Übrigens, auch hier noch mal ganz kurz, bevor ich es vergesse, am Anfang dieses, jeder geht noch mal kurz rum und guckt jeden an und Randy Orton geht noch mal auf den Pott, hat auch ein bisschen Zeit gefressen.
Ja, absolut. Randy Orton geht noch mal auf den Pott, ist auch ein wunderschöner Satz.
Genau. Das frisst bestimmt auch Zeit, je nachdem.
Ja, garantiert. Ja, natürlich, das hat auch echt noch mal Zeit genommen. Hat aber auch ein paar schöne Momente gehabt. Also auch gerade hier, als dann Logan Paul zum Beispiel zu Kevin Owens gegangen ist. Kevin Owens hat da erstmal den Kopf gegen die Scheibe geschlagen, ne, und so. Also da war auch schon ein paar schöne Interaktionen der Beteiligten mit dabei. Generell aber das Match nicht so schnell und auch nicht so heftig, wie wir uns das, glaube ich, alle vielleicht auch ein bisschen erwartet und erhofft haben. Du hast gesagt, LA Knight und Drew McIntyre haben mir den Anfang gemacht, das war alles, ich sag mal so, in Ordnung. Dann Nummer 3 kam dann Kevin Owens mit dazu, hat dann hier eben, ja, auch wieder da, wieder aufgeräumt quasi. Es ging dann auf den Turnbuckle. Owens schickt dann Drew McIntyre runter, es gibt einen Frog Splash, natürlich noch kein Pin oder sonst irgendwas. Ja, und im Endeffekt können wir dann warten, bis die Nummer 4 reinkommt. Das war dann eben Bobby Lashley. Und der war dann so der Erste, der dann auch nochmal so ein bisschen durch die Kraft hier dominiert hat. Ne? Und das sehen wir dann ja auch im späteren Verlauf nochmal, der dann ordentlich mit den Spinebusters hier sich durchgesetzt hat. Und im späteren Verlauf noch mit den Spears. Das hat dann gepasst. Aber wir waren uns so ein bisschen einig, dass es war viel rumliegen und es war jetzt nicht so schnell und hart geführt, wie wir uns das, glaube ich, gedacht haben. Wir waren alle so ein bisschen enttäuscht eigentlich von dem Match.
Ja, das Match hat sehr von seiner Star-Power gelebt, die da drin ist. Ne? Also, dass halt du ja eben dann die Namen da drin hast. Dann mit einem LA Knight, der Reaction zieht, mit einem Drew McIntyre, so also als Favorit, mit einem Randy Orton natürlich, der einfach Randy Orton ist. Der hast du ja auch gesagt, der ist halt ein Megastar. Ne? Ja. Dann Logan Paul, wo die Leute sagen, ah, den hasse ich gerne. Kevin Owens, der auch immer gut ist so für diese Main-Event und dann mal wieder nicht Region. Und Bobby Lashley, der halt auch irgendwie seine Reaktion sieht. Also der auch meist mehr over ist, als ich dann irgendwie denke, weil ich das vergesse, dass der so over ist. Muss ich ganz klar sagen. Also davon hat es ja sehr gelebt. Und du hattest halt auch die großen Aktionen, wie zum Beispiel auch ein Bobby Lashley oder auch dann, als dann Randy reinkommt, sein Powers, also sein Signature-Repertoire abfeuert. Das Problem ist eben, wie du gerade schon meintest, zwischen diesen Sachen war häufig viel Downtime. Jetzt entweder durch Selling oder durch andere Sachen, durch Showboating. Also, was ja auch interessant war, dann als Randy Orton reinkam, da gab es dann ja auch diesen Power Slam und dann den Hangman DDT. Mhm. Und das war ja auch ein Punkt, wo er sich dann den Rücken hält und wir dachten und der Chat dachte und alle in der Arena dachten, hat er sich gerade den Rücken verletzt? Und so wie es jetzt klingt, war da nix. Es war einfach sehr gutes Selling von Randy Orton.
Ja, es gibt einfach keine Meldungen. Und keine Meldungen sind in dem Fall, glaube ich, einfach gute Meldungen quasi. Dass da nichts Schlimmeres passiert gewesen ist. Weil er war ja dann auch wirklich eine ganze Zeit lang raus einfach. Und wir haben uns da auch wirklich Sorgen gemacht, weil wir kennen jetzt die Geschichte um Randy Ortons Rückenverletzung. Offensichtlich ist da dann aber auch nichts passiert. Wir sehen dann im weiteren Verlauf eben auch die Tackles in die Ringecken und die Clotheslines von einem Bobby Lashley, wo dann wieder ein bisschen mehr Tempo drin gewesen ist. Drew McIntyre hat dazwischen auch noch immer natürlich seine Aktionen gezeigt, dürfen wir nicht vergessen. Hat aber auch viel kassiert. Also auch der war hier schon, der war in einer ähnlichen Rolle wie Becky Lynch im ersten Match, aber dann auf eine etwas prägnantere Art und Weise vielleicht, weil der auch dann, kommen wir gleich zur Eliminierung, da auch eine größere Rolle gespielt hat natürlich, ne? Ja, Nummer 6, der dann eben schlussendlich reingekommen ist, ist natürlich dann ein Logan Paul.
Ja. Der erstmal nicht reinkommen wollte, weil blöderweise hat dann natürlich Kevin Owens draußen am Pott gewartet. Dann dachte sich Logan Paul, ich halte ihn lieber erstmal zu. Kevin Owens reißt das Ding auf, macht Dönder sich zu, die sind dann beide im Pott und prügeln sich erstmal. Das fand ich ganz schön. Ich mag es ja eh, wenn man in Multiman-Matches nochmal Einzelfäden aufgreift. Das gefällt mir auch bei Rumbles zum Beispiel immer. Das hat man dann hier eben auch gemacht, bis dann auch trotzdem Logan Paul so ein bisschen aus der Situation rauskommt, nur um kurz danach von Lashley komplett in so ein in und durch so ein Pott gespeert zu werden.
Ja, das ist natürlich auch immer cool, ne? Das knallt natürlich und das ist auch in der Halle natürlich ein großer Moment einfach. Also Lashley dann hier doch schon recht dominant, kassiert dann aber auch kurze Zeit später von Drew McIntyre den ersten Claymore-Kick, wird dann wieder zurück in den Ring gerollt, aber es kommt noch nicht zum Pinfall. Lashley rappelt sich dann hoch, versucht hier den Hurtlock gegen LA Knight zu zeigen. Das klappt nicht. Drew McIntyre mit der zweiten Claymore hinten dran und damit ist dann Lashley auch endgültig eliminiert. Ja, und dann sehen wir hier natürlich dann durch das Ausscheiden von Lashley, der dann auch hier mit dem angeschlagenen Arm so ein bisschen Hilfe braucht quasi, sehen wir erstmal noch so einen kurzen Kampf zwischen LA Knight und Drew McIntyre. LA Knight, der dann auch noch wirklich nochmal aufräumt, auch hier wieder dieses Motiv, jemand, der gleich ausscheidet, der muss erstmal noch die großen Aktionen austeilen können. Er zeigt dann seinen Step-Up-Superplex aus der Ecke, wo er also auf den Turnbuckle springt und den Superplex runter zeigt. Es gibt den BFT, den Blunt Force Trauma, gegen Orton, gegen Drew McIntyre. Und dann, aus dem Nichts, kommt dein Papa, AJ Styles, an und verhaut hier deinen anderen Papa, LA Knight. Kai, was ist denn deine Familie los? Was läuft da
ja,
schon?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich gehe am meisten in mein Zimmer und mache einfach laut Musik an und höre irgendwie so Blink 182 oder sowas. Wenn die sich wieder im Wohnzimmer streiten, da habe ich nicht so viel Lust drauf. Nee, aber ich habe gestern noch kurz mit Chris geschrieben und er hat es schön zusammengefasst, wenn man da mal überlegt, dass AJ Styles LA Knight so sehr hasst, dass er extra nach Australien fliegt, um ihm da das Chamber-Match zu kosten. Und ich finde das eine Hingabe. Unter diesen Gesichtspunkten finde ich es dann auch okay. Also, ist natürlich schade. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der Freund davon, dass man jetzt einfach immer in Chamber-Matches eingreift. Das hat man einmal geil gemacht. Und das war Shawn Michaels gegen Undertaker damals, als er doch wirklich so von unten dann da durchgekommen ist und nicht nur, ja, ist halt eine Tür und die mache ich jetzt einfach auf, weil dann brauchst du da auch nicht die 8 Refs vorstehen haben. Du, klar, natürlich, die Catcher sind alle stärker und wenn die sage, mach auf und der nicht aufmacht, dann gibt's eine geballert, ne? Aber ich finde es halt immer blöd, diese Matches. Das ist konzipiert, um Leute draußen zu halten. Ach, blöd, hat nicht geklappt. Nichtsdestotrotz auch hier, AJ greift ein mit dem Stuhl, kloppt mehrfach auf LA Knight ein, was dann Drew McIntyre die Chance gibt, LA Knight zu pinnen. Also LA Knight ist raus. Wir haben jetzt die Fehde. Es wird dann höchstwahrscheinlich LA Knight gegen AJ Styles geben. Kann eine geile Fehde sein. Man muss ganz klar sagen, AJ Styles promomäßig, also hat im Ring häufig mehr überzeugt als am Mikrofon, muss man ganz klar sagen, bei aller Liebe auch. Trotzdem, ich glaube, das könnte ein geiles WrestleMania-Match sein zwischen den beiden. Cooles Programm. Ich sag mal, damit fällt so ein bisschen mein Plan zwischen LA Knight und Logan Paul hintenüber.
Ja.
Ja. Gucken, ob deiner mit Kevin Owens und Logan Paul auch hintenüber fällt. Das werden wir gleich nochmal sehen.
Wahrscheinlich auch.
Was da so ist, nichtsdestotrotz, man hat hier das Ding aufgebaut. Drew McIntyre wieder, wie auch schon bei seiner Qualifikation, so ein bisschen Nutznießer, ne?
Ja.
Wieselt sich hier durch, ist in Anführungsstrichen nie der Beste, aber gewinnt dann trotzdem, weil er abstaubt, ne?
Ja.
Weil er profitiert von anderen Umständen. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Auf jeden Fall, LA Knight ist raus. Und direkt danach sehen wir draußen eine Aktion, die ich auch fies fand. Es gibt diesen Brainbuster von Kevin Owens mit Logan Paul auf sein Knie. Auch eine ekelhafte Aktion, oder?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und dann haben wir hier wirklich auch nochmal so eine Offense-Phase von Kevin Owens erneut, ne? Der fliegt gleich raus.
Was könnte das bedeuten?
Genau, weil er gerade nochmal hier wirklich dann loslegt, springt dann die Swanton auf Orton, will dann auch gegen Drew McIntyre die Swanton zeigen, der zieht aber die Knie hoch, fiese Landung. Also da knirscht sowohl der Rücken als auch die Knie von Drew McIntyre. Man denkt, es gibt hier die Claymore, stattdessen gibt es eine Pop-Up-Powerbomb von Kevin Owens. Dann mischt sich noch hier Logan Paul mit ein, der wird aber einfach per Stunner abgefrühstückt. Und dann soll es gegen Randy Orton die Pop-Up-Powerbomb geben.
Der übrigens sehr geil gesellt war, der Stunner, der sah sehr cool aus.
Das stimmt, ja. Ja, und dann Orton steht dann quasi Pop-Up-Powerbomb. Da habe ich auch ein bisschen gezuckt, weil er auch da so ein bisschen das Knie noch verkauft hat, ne? Aber stattdessen gibt es dann eben hier den RKO. Und dann nach einer kurzen Aumel-Tut-der-Rücken-Weh-Phase den Pin, also Kevin Owens, der Nächste, der hier raus ist. Und die letzten drei sind dann eben Drew McIntyre, Randy Orton und Logan Paul. Und hier hat man es nicht ganz so krass gemacht wie jetzt schon im ersten Match, aber auch hier haben wir dann im weiteren Verlauf keine große Schlussphase eigentlich gehabt. Also es ging alles dann relativ fix am Ende, Kai.
Ja, das stimmt. Also auch da natürlich, du hast ja die finalen drei mit Logan Paul, McIntyre und Randy Orton, die natürlich dann auch da wieder so ein bisschen, ich sag mal, sich Zeit nehmen, nett gemeint, ne? Mit dem Stare-Down, den es dann eben gibt. Und dann geht's ja auch viel hin und her. Und er hat natürlich wieder seine Brass Knuckles dabei, ne? Weil ist jetzt ja auch hier erlaubt, muss man ja auch gar nicht verstecken, kann man auch offen zeigen. Blöd ist nur, dann gibt's ihn wortwörtlich, weil wir haben Close-Up-Shot auf Logan Paul, dann gibt's den RKO out of nowhere. Denn Randy Orton kommt ins Bild gesprungen, packt sich Logan Paul, Bums, RKO, 1, 2, 3, Logan Paul ist raus.
Ja. Davor haben wir noch eine kleine Highlight-Aktion natürlich gehabt, nämlich diesen Crossbody vom Pod, also von Logan Paul.
Aber der sah auch nicht so toll aus, muss man sagen.
Nee, der ist auch schlecht eingefangen worden, muss man sagen. Da war die Kamera nicht ganz richtig. Und jetzt haben wir dann eben die letzten beiden, Drew McIntyre, Randy Orton. Ja, und da geht's dann auch hier noch so ein bisschen hin und her mit den großen Aktionen. Ne? Randy Orton will dann den RKO zeigen, Drew weicht aus, Orton dann eben mit dem DDT durch die Seile. Es soll wieder den RKO geben, der wird dann aber in den Spinebuster gekontert. Drew McIntyre zählt dann hier die Claymore an, aber Orton kollabiert quasi. Und da geht auch diese Geschichte mit dem Rücken so ein bisschen natürlich mit rein. Ne? Also quasi, es geht nicht mehr, Ortons Rücken hält nicht mehr durch für dieses Match, Drew. Ja, ne? Denkt sich schon, ich kann nach CM Punk so die nächste Kerbe hier in meinem Bettpfosten ritzen, ne? Der nächste WrestleMania-Ausfall, dem ich hier geschuldet bin. Naja, es ist dann mal eine Finte letztlich von Randy Orton, der dann aufspringt und Drew McIntyre den RKO verpasst. Und in dem Moment, wo quasi Orton ja kurz jubelt, weil er hier den RKO durchgebracht hat, kommt dann Logan Paul mit den Brass Knucks out of nowhere, mit dem Schlagring out of nowhere, haut ihn um. Ja, und dann ist es das auch. Drew covert Orton. Und nach knapp 37 Minuten ist das ganze Ding hier gelaufen. Also Drew McIntyre gewinnt das Ding auf fiese, schmutzige Art und Weise.
Auch da wird er Nutznießer.
Ja, genau. Und wird dann jetzt auch bei WrestleMania 40 auf Seth Rollins treffen.
Ja. Glaubst du, so wie man Drew McIntyre jetzt präsentiert, ne? Also wir haben ja noch nichts gehört. Wir wissen jetzt ja nur, Vertrag läuft kurz nach Mania aus.
Ja.
Ich glaube, der resigned. Ich glaube, der hat vielleicht sogar schon resigned, oder? Sonst würde man jetzt das so nicht machen. Weil du gibst jetzt ja keinem ein WrestleMania-Title-Match, der geht.
Naja, das haben wir auch mit Edge und Daniel Bryan damals anders gesehen. Aber ich glaube, dass auch, McIntyre gerade ja. in seiner aktuellen Rolle so zufrieden ist. Und der hat ja mega Bock. Also das macht ihm, glaube ich, enorm viel Spaß.
Die er seit ungefähr 4 Wochen gefunden hat.
Ja.
Ja, aber es ist halt wirklich so, wie du sagst, ne? Also es passt halt auch. Wir haben da ja auch so ein paar Gags drüber gemacht. Oh, das war der Schwertyp, das war der Onkel, der irgendwie Märchen erzählt und keiner hat Bock auf ihn. Und jetzt da in seiner Trollphase, in seiner Social Media Phase, ich finde das auch stark. Zu dem einen noch, ich glaube halt trotzdem auch in Daniel Bryan und Edge haben anderes Standing. Also, die von der Karte wegzulassen wäre ein bisschen blöd. Das klingt zwar super hart, aber ein Drew McIntyre. Also, klar, da würde man sagen, oh, komisch oder sowas, aber ich würde es keiner sagen, Drew McIntyre ist nicht drauf, jetzt Riot, ne?
Naja gut, Edge ist auch nicht auf der Revolution-Card, ne, Adam Copeland, aber das lassen wir mal dahingestellt.
Da bucht ja auch nicht der beste Booker Triple H. Laut Wrestling Observer Newsletter Awards. Ich hab nur hier Fakten präsentiert.
Das ist korrekt, aber in einem zynischen Zusammenhang.
Was?
Nein, ich glaube auch, dass Drew McIntyre sein wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass er hier einen Titel gewinnt. Allein, ja, um ihn zu halten quasi. Und dann sag mal, ja gut, dann kriegst du noch mal deinen Title Run. Weil der bietet es auch gerade an. Ich finde, der ist gerade so interessant wie nie. Der ist eine der prägenden Figuren im WWE-Produkt. Man hat das, wir sprechen immer wieder davon, dass du beim Wrestling auch mal aus der Not eine Tugend machen musst. Und das hat man hier gemacht. Wäre das so gekommen, wie es jetzt ist? Nö. Aber ist es gut so, wie es jetzt ist? Ja.
Ja. Auch da, also tut mir leid, Drew McIntyre, aber auch ein Match Rollins gegen Drew ist halt viel besser für ein Cash-In als Rollins gegen CM Punk. Muss man auch ganz klar sagen. Weil sollte Punk den Belt holen und dann gibt's ein Cash-In von Damian Priest und alle so, ja, okay, krass, Cash gegen CM Punk ein oder sowas vielleicht, oder kostet CM Punk den Belt. Aber schon auch so, ja, Heel, aber auch irgendwie nervig, ne? Und nicht so dieses gute Heel, dieses Jinder Mahal-nervige. Und hier ist so dieses, ja, Cash gegen Drew McIntyre ein oder gegen Rollins, dann sagt man, ja, ist okay. Weil viel Zeit ist auch nicht mehr auf der Uhr bis zum nächsten Money in the Bank Event.
Das stimmt. Also ja, guck mal, vielleicht wird es auch noch so ein improvisiertes Dreier-Match. Auch das ist natürlich möglich, so in Anlehnung an Rollins ersten Titelgewinn damals. Auch das wäre möglich. Schauen wir mal. Aber ich finde, also das war jetzt auch keine Überraschung. Das Match an sich hat mich ein bisschen enttäuscht insgesamt hier, das Männer Elimination Chamber Match. Das war jetzt nicht katastrophal schlecht, also die Durchführung war gut. Aber irgendwie hat mir ein bisschen der Flow gefehlt und irgendwie war es ein bisschen zu langsam. Die großen Geschichten, die erzählt worden sind, die großen Aktionen, die gezeigt worden sind, die waren gut. Aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Also das war irgendwie alles so wirklich ein bisschen zusammengeklebt und hält, aber überzeugt mich jetzt nicht. Wie ging es dir jetzt?
Ja, also wie ich gerade gesagt habe, es hat so ein bisschen von der Star-Power der einzelnen Teilnehmer gelebt. Hätte man hier aber wirklich knallhart 6, 7, 8 Minuten runtergenommen, hätte nichts gefehlt. Also es wäre wirklich kein Problem gewesen. Ich fand es auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz klar sagen. Wenn ich jetzt aber mir das Ergebnis angucke, ne, also jetzt nicht das Match an sich, aber wenn ich mir jetzt angucke, wir haben es höchstwahrscheinlich in diesem Match aufgebaut Drew gegen Rollins, wir haben aufgebaut AJ gegen LA Knight, wir haben aufgebaut Logan Paul gegen Randy Orton, hat man da viel richtig gemacht, was Storyline-Aufbau angeht. Matchqualität selbst, nicht so wirklich, aber Story-Aufbau hat man das Match gut für genutzt.
Ja, da gehe ich mit. Und dann können wir jetzt auch weitermachen hier. Wir gehen in Richtung Main Event. Dazwischen gibt es noch ein kurzes Segment, denn diesmal mit Triple H, der hier die Zuschauerzahl ankündigt, sich auch nochmal einen Pop-Up holt. 52.590. Dann gibt es nochmal eine jede Menge Feuerwerk. Und dann sind wir auch beim Main Event Match angekommen. Und das ist natürlich das Match um die Women's World Championship. Nia Jax, Herausforderin, trifft auf Champion Rhea Ripley, beide aus Australien, aber Nia Jax immer aus San Diego, USA, angekündigt. Rhea natürlich ganz offen als Top-Babyface hier präsentiert, schon in den Tagen davor. Sie ist auch ein Plakat gewesen und so weiter und so fort. Kein super langes Match, was wir gehabt haben. Trotzdem ein durchaus solides Match, so würde ich es einfach mal sagen. Für Rhea natürlich ein geiler Moment. Wir haben einen großen Pop zu Beginn gehört. Kai, wir haben bis jetzt noch gar nicht über die Zuschauerreaktion gesprochen. Wie hast du die hier gesehen? Also ich habe so nachgedacht, noch ein bisschen drüber nachgedacht, ein bisschen reingehört. Und ich finde, die Zuschauer haben so ein bisschen gebraucht. Die haben sich so ihre Momente ausgesucht, um richtig laut zu werden. Aber wenn sie laut waren, dann waren sie richtig laut.
Ja, finde ich auch. Also es war ja auch der Vergleich, ja, es ist nicht wie Puerto Rico oder sowas, ne? Ich mir auch denke, klar, da ist auch nochmal irgendwie eine andere Kultur hinter. Die Leute sind vielleicht auch einfach mehr outgoing. Hier, du hast 52.000. Keine Halle, wo du sagst, wir haben hier so Hexenkessel-Feeling, da hast kein Dach drüber, Sound geht nach oben hinweg, da kommt halt viel zusammen. Und dafür war die Crowd doch gut da und laut. Ich bin komplett bei dir, wo ich sage, ja, die haben sich so ein bisschen ihre Momente rausgepickt. Das war mal mehr, mal weniger. Auch hier, also ich glaube auch, das fällt einem nochmal ein bisschen mehr auf, wenn man das Ding dann auch eben alleine schaut. und nicht im Stream und noch so auf den Chat achtet, ich noch mit dir laber und dann eigentlich den Ton des Events bisschen niedriger habe. Aber so beim zweiten Gucken merkt man doch schon, ja, die Crowd war halt da, die Crowd hatte auch super Bock auf Rhea Ripley. Und zum Match selbst, es war natürlich dann auch phasenweise sehr basic. Es war dieses klassische, beide sind super stark und super tough. Trotzdem, Rhea als Babyface muss erstmal ein bisschen einstecken. Ich finde die Aktion, die eine Nia Jax gebracht hat, gerade mit diesen Samoan Drops, dann erst einen normalen Samoan Drop, dann Samoan Drop vom Top Rope, eine schlechte Stretch Muffler Submission, wo man gesagt hat, vielleicht auch Druck irgendwie am Knie anbringen und nicht an der Wade, aber ey, wer bin ich schon? Dann trotzdem auch gemerkt, ja, ist nix so, dann Transition in diesen Half Boston Crab. Also, da waren coole Sachen bei. Man hat auch sehr stark gemerkt, das Moveset von der Nia Jax ist halt super limitiert. Es ist häufig dieses, ich renne dich halt entweder um, so Clothesline mit meinem Körper mäßig, oder zeigt eben Samoan Drops oder Annihilator. Trotzdem hat man damit dann gut gearbeitet, weil man dann auch das genutzt hat, um dann Rhea gut aussehen zu lassen, dass sie eben die Sachen einsteckt, trotzdem nicht gepinnt wird, davon zurückkommt. Also, weil Rhea wurde ja schon im Vergleich zu Rhea Ripley Matches phasenweise schon stark dominiert. Dann muss er noch durch den Tisch gehen, was auch beim Samoan Drop eingeleitet wird, der dann es aber dann nicht bringt. Dann gibt es diesen Elbow vom Stuhl, der auch,
fand ich gut,
der auch echt hätte gefährlich enden können, aber ich fand, du hast es ja auch gesagt, es war vielleicht geplant, dass dann der Tisch noch beim Samoan Drop kaputt geht. Dann hat man dann eben, und da hat dann Nia Jax improvisiert, geht auf den Stuhl, zeigt einen Elbow Drop, war gut gemacht, hat den Job auch, also gets the job done, Tisch ist kaputt gegangen. Ne, wie gesagt, also gerade das Risiko, das hätte auch blöder aussehen können. Stell dir mal vor, du springst dann eben nicht zu weit, weil der Stuhl nach hinten wegkippt oder sowas. Also ich finde, das haben sie echt gut gelöst. Dann natürlich auch Rhea, die nochmal aus dem Annihilator auskickt. Also da hast du wirklich vieles gezeigt, was auch im Rahmen des Möglichen war in diesem Match mit Nia Jax, meiner Meinung nach.
Ich finde, man hat Nia Jax eigentlich auch ganz gut dargestellt. Sie war super dominant, eben, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also, dass man hier eine Rhea Ripley so deutlich auch in die Unterlage immer wieder bringt. Und sie hat ja wirklich auch gebraucht, bis sie sich hier in die Offense reingekämpft hat. Das hat man gut gemacht. Man hat Nia Jax als ganz deutliche Bedrohung dargestellt. Rhea Ripley musste auch teils ihr Moveset umstellen quasi. Sie konnte nicht so ihre Kraft ausspielen, wie sie es vielleicht gegen kleinere Gegnerinnen kann. Das haben wir schon zu Beginn gesehen, wo es dann einen Rana gegeben hat zum Beispiel oder dann auch im späteren Verlauf, wo wir noch einen Dropkick zum Beispiel gesehen haben. Alles nicht so typische Aktionen. Auch einen ziemlich hässlichen Frog Splash haben wir natürlich von ihr gesehen. This is for Dom und solche Sachen. Ne? Also man hat hier schon ziemlich klar gemacht, dass Nia Jax die stärkere einfach von beiden ist und dass Rhea sich da irgendwie was anderes überlegen muss. Ne? Und auf der anderen Seite hat man es aber dann auch geschafft, dass Rhea auch da stark ausgesehen hat, weil sie zum Beispiel aus dem Annihilator ausgekickt ist. Ne, wo bis jetzt, glaube ich, noch niemand ausgekickt ist, was auch schon mal eine große Nummer gewesen ist. Natürlich, Nia Jax wird nie die beste Wrestlerin sein, muss man ganz klar sagen. Ne? Aber jetzt hier in dem Match, finde ich, hat die einen guten Job gemacht. Auf der einen Seite hat sie dieses Standing, was man ihr gegeben hat, das hat sie hier gerechtfertigt, wie ich finde. Das war absolut in Ordnung, was wir da gesehen haben. Und auf der anderen Seite hat sie aber auch Rhea Ripley da gut aussehen lassen, ne? Auch mit der Kick-Off beim Annihilator oder dann auch der Abschluss mit diesem großen Superplex, den wir dann gesehen haben und anschließend dann der Riptide. Das spricht immer für Rhea Ripley natürlich auf der anderen Seite, aber da brauchst du eben auch eine Gegnerin wie Nia Jax dafür, dass die es gut aussehen lässt. Also wenn du da eine kleinere Gegnerin hättest, dann wird ein Superplex nicht so wirken, dann wird so ein Riptide nicht so wirken. Und hier hat das dann schon entsprechend Impact gehabt. War es das geilste Damen-Match, was wir jemals gesehen haben? Nein. War es das beste Rhea Ripley-Match, was wir jemals gesehen haben? Nee. Aber auch hier wieder hat es im Hinblick auf WrestleMania, hat es den Sinn und Zweck erfüllt und hat es auch jetzt hier diese Fehde entsprechend abgeschlossen. Absolut. Naja, sah gut aus, sah dominant aus. Hier Rhea, Kämpferin, Lokalmatadorin, hat sich wieder zurückgefightet, hat unfassbar viel eingesteckt. Ich war positiv überrascht, ne? Muss ich ganz ehrlich klar sagen. Ich fand das unterhaltsam. Auch hier hätte vielleicht auch da wieder ein, zwei Minuten fast noch kürzer sein können. Ich glaube, länger hätte es nicht sein dürfen, weil da auch gefragt worden ist im Chat, so, hätte fast noch länger gehen können. Nee. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch. Also, ich habe mich sogar schon gewundert, weil hättest du mich jetzt nach dem Match gefragt, wie lange ging das, hätte ich gesagt so 10-12 Minuten.
Ja.
Als ich jetzt gesehen habe, boah, es ging 14-15, habe ich gesagt, ach, guck mal, hätte ich jetzt so gar nicht eingeschätzt. Ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, aber ich finde, es hätte trotzdem nicht länger gehen dürfen, weil es war dann auch vorbei, als es hätte vorbei sein sollen, meiner Meinung nach.
Nee, die drei, also ich habe im Stream noch gesagt, ich merke, dass ein bisschen Spannung bei mir aufkommt. Und das war vollkommen okay. Niemand hat hier mit dem Titelwechsel gerechnet.
Nee.
Und deswegen, das hat man richtig gemacht. Das war jetzt auch nicht der größte Main-Event in der Geschichte natürlich.
Nee.
Muss ich auch ganz klar sagen. Aber für Rhea natürlich ein geiler Moment, auch dass sie dann nochmal mit ihrer Familie feiern konnte. Wie 13 Familienmitglieder am Ring. Das war dann nochmal schön zu sehen. Und jetzt kriegen wir dann eben bei WrestleMania das Titelmatch zwischen Becky Lynch und Rhea Ripley. First time ever. Da habe ich auch Lust drauf. Wenn das nur halb so gut wird wie Charlotte gegen Rhea Ripley von letztem Jahr, bin ich fein damit. Kai, jetzt wieder die Frage. Wir sind am Ende der Show angelangt. Wie viele Bananen bekommt denn Elimination Chamber No Escape von dir, von 1 bis 8?
Also ich muss ganz klar sagen, viel, wirklich viel von meinem Spaß des Events hing auch damit zusammen, dass wir es im Stream geschaut haben, ne? Also das muss man wirklich ganz klar sagen. Da war wenig Herausragendes. Was in Erinnerung bleibt, ist definitiv Tiffany Stratton. Und bei mir aus persönlichen Gründen, weil ich es einfach mag, das Tag-Title-Match. Hat man im Chamber-Match vieles richtig gemacht? Ja, definitiv. Ich mag, dass man da Fäden aufbaut, mag, dass man das nutzt. Ist es ein Match, was ich mir nochmal angucken werde? Also, ja, nachher mit meiner Frau, zwangsweise, aber eigentlich sonst nicht. Um hier ganz klar ehrlich zu sein. Also, was ich mir jetzt so, wo ich irgendwo auf dem Sofa sitze und sage, ich habe jetzt nochmal Bock auf ein Chamber-Match, das gucke ich mir an, wird es auch nicht sein, ne? Deswegen, also ich hatte hier eine gute Zeit, gerade im Stream, das zusammenzuschauen. Aber es war jetzt kein herausragendes Event, das muss man ganz klar sagen. Ich überlege jetzt nur, ob ich sehr hart sein soll oder nicht so hart. Ich bin dafür, dass man jetzt auch irgendwie mal härter bewertet, weil ich bin jetzt irgendwie kein Freund mehr davon zu sagen, ja, war ein gutes Event, deswegen gebe ich mal mindestens 4 Bananen oder sowas, ne? Deswegen, ich würde jetzt hier 4,5 geben. Bin da relativ hart.
Bin ich aber auch bei dir. Ich habe auch vorher überlegt, ich finde, das ist ein solider bis guter Event. Also in Schulnoten wäre das mal war es eine 3, dann vielleicht, wenn man nett drauf ist, gibt es vielleicht auch eine 3+ oder sowas. Aber ich bin ja auch zwischen 4 und 5 hätte ich meandert. Und am Ende vom Tag bin ich da, glaube ich, auch bei einer. Ich glaube, ich bin auch bei einer 4,5. Ich schließe mich da an. 5 ist, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen zu hoch gegriffen. Bemessen auch daran, dass ich das Männer-Elimination-Chamber-Match auch echt nicht so gut fand.
Ja.
Also das, wie du gesagt hast, ne, das ist zwar vom Story-Aufbau, vom WrestleMania-Aufbau her war das gut, die gezeigte Action war auch okay, aber wenn du dafür überlegst, dass das eben dann auch weit über die 30 Minuten gegangen ist, war mir das da auch ein bisschen zu wenig. Und da habe ich dann schon gedacht, dass man da auch ein bisschen mehr All-In wirklich geht. Hat man nicht gemacht. Main-Event war okay, war jetzt aber auch nichts. Aber im Endeffekt hast du eigentlich hast du dieses Elimination Chamber Match der Frauen, was so zur Hälfte wirklich gut war und zur anderen Hälfte war es Naomi, wenn man ganz böse ist. Aber da hat eben am Anfang so ein bisschen was noch ein bisschen geholpert. Und dann hast du eben ein gutes Tag-Match gehabt. Ich fand das Segment auch nicht so stark. Vielleicht gehe ich auch sogar auf eine 4 runter. Also irgendwie sowas, 4,5, 4, so um den Dreh bin ich da dabei. War trotzdem unterhaltsam zu schauen, so ist es nicht. Aber ich glaube, gerade wenn man es sich jetzt nicht live anschaut und man kann hier und da so ein bisschen die Werbung skippen, dann hat man da auch wirklich so ein bisschen Füllmaterial, was man los ist quasi. Ja, aber dann, Kai, sind wir damit durch mit der Review zu Elimination Chamber und sind mitten auf der Road to WrestleMania. Wie ist denn dein Hype-Level jetzt nach Elimination Chamber?
Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, weil es nimmt jetzt immer mehr Form an, ne? Weil wir haben jetzt schon spekuliert. Klar, die Frage ist, jetzt bei Logan Paul und Randy Orton kommt da noch ein Kevin Owens rein, weil auch da, ne, wieder nur meine Meinung, ich brauche Randy Orton nicht als US-Champ. Ja, ich check, der ist ein Star oder sowas, ne? Aber es ist halt schon auch irgendwie langweilig. Also, ne, also du weißt genau, wie ich das meine, ne?
Ja,
so, ja. Ja, Randy Orton ist cool. So, ich mag den RKO und ich mag Randy Orton. Aber ich mag keine Randy-Orton-Matches. Tut mir leid. Und das ist ein bisschen das Problem, ob man da noch was mitmacht. Auch wenn es natürlich nicht mein Wunschmatch ist, ich finde eigentlich die Paarung der Papas zwischen LA Knight und AJ Styles ist auch wirklich eine geile Paarung, die ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das könnte aber auch cool werden. Gerade weil auch, glaube ich, ein AJ Styles hoffentlich nochmal ein anderes gutes Match aus LA Knight rausholen kann. Also wir haben ja auch im Stream angesprochen, AJ gegen Nakamura damals. Hat es nicht so geklappt, was auch immer das damals war. Also ich habe Bock, es nimmt immer mehr Form an, wir kriegen immer mehr Matches und Matches. Wir haben jetzt eigentlich alle 4 World-Title-Matches haben wir gesetzt. Gucken, was jetzt noch um die Tech-Belts wird. IC-Champ, mal gucken, was man damit noch macht. US-Belt haben wir jetzt quasi eine grobe Richtung. Also wir haben jetzt anscheinend auch schon das erste Match, was Non-Title ist. Also ich mag's. Es nimmt immer mehr Form an. Es wird, ja, also ich habe wirklich Bock. Es wird, glaube ich, eine starke Mania. Trotz Umplan und Verletzungschaos.
Ja, muss man auch ganz klar sagen. Also es war natürlich auch ein bisschen durcheinander jetzt im Vorfeld. Wir haben natürlich auch noch keine Auflösung für die Bloodline-Geschichte fürs Geschehen um Cody, Rollins, Roman Rock. Das wird uns auch noch die nächsten Wochen begleiten und das macht man auch clever. Man hat es jetzt wirklich über eine lange Zeit aufgezogen, natürlich mit diesem, ja, mit diesem kleinen Dämpfer dazwischen. Hier, übrigens, ich habe The Rock mitgebracht. Ja, der kämpft jetzt dann. Okay, schade. Ich bin nicht bei WrestleMania. War ein bisschen doof. Na, aber ich glaube, dass man da auch so ein bisschen im Notfallmodus gelaufen ist. Und wenn das jetzt dann schlussendlich doch in einer guten WrestleMania mündet, dann kann ich damit auch ganz gut leben. Aber wie du schon sagst, es nimmt alles langsam Form an. Wir sind jetzt, glaube ich, noch knapp, es sind, glaube ich, noch 40 Tage oder sowas bis WrestleMania. Das heißt, wir sind noch knapp, jetzt muss ich wieder rechnen, 5,5 Wochen ungefähr. Ja. Von WrestleMania entfernt. Da hat man auch noch ein bisschen Zeit, um da noch was aufzubauen. Wir haben gerade Eric Rowan angesprochen. Der hat sich übrigens auch schon für einen Title-Shot gegen Gunther angemeldet, online, falls du es gesehen hast.
Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, das wird nichts.
Nee, ich glaube auch nicht. Hm. Ich dachte, das wäre so Überraschungsgegner bei WrestleMania vielleicht.
Ja, bitte.
Nee, wahrscheinlich nicht. Dann lieber ein schönes großes Match für den Gunther.
Ja, aber hat auch noch, also ne, auch da wird man noch gucken, was kommt, weil gegebenenfalls ist jetzt ja auch dann Jimmy, Jey Uso auch verplant in einem Einzelmatch gegeneinander. Also mal gucken. Also da muss man ja auch umplanen, weil da wird jetzt ja zu 99% Brock Lesnar eingeplant gewesen sein.
Ja. Vielleicht wird es doch Braun Breaker. Vielleicht macht man ein Gunther for the Gold Gauntlet oder sowas. Wir werden sehen.
Ey, Ladder Match.
Ja. Im Zweifelsfall immer ein Ladder Match, ja. Ganz genau. Ganz, ganz genau. Nee, aber dann sind wir an der Stelle durch mit der Review zu Elimination Chamber. Nächste Woche blicken wir zurück auf die Rhodes Family, dann auch wieder powered by WWE 2K24. Dankeschön da nochmal an die Freunde von 2K Games für euren Support. Wir freuen uns auf das Spiel, wir freuen uns natürlich auch hier über die Zusammenarbeit. Das ist jedes Jahr ein Fest. Kai, abschließende Worte.
Roads to WrestleMania, könnte man sogar sagen.
Sehr gut. Dann mache ich jetzt hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.